Wir beten. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Wenn Übeltäter an mich wollen, um mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde, sollen sie selber straucheln und fallen. Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutz seines Zeltes und er erhöht mich auf einen Felsen. Und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich her sind. Darum will ich Lob opfern in seinem Zelt. Ich will singen und Lob sagen dem Herrn. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche auch, Herr, ich dein Antlitz. Amen.
Ich habe Folgendes vor heute Abend, ausgehend von der Tatsache, dass ich nicht so ganz genau weiß, was ich in früheren Jahren schon immer mal alles hier gelesen habe. Und ich weiß nicht, wer zum wiederholten Mal hier ist und sich dann langweilt, wenn er etwas hört, was er schon mal gehört hat. Ich habe angefangen, mir das aufzuschreiben, aber vor einigen Jahren habe ich das noch nicht getan. Deswegen stehe ich da in einigen Schwierigkeiten. Heute habe ich mir vorgenommen, aus zwei Büchern etwas zu lesen, und zwar so, dass das inhaltlich zusammenhängt. Das eine ist das Büchlein Der Fiesling im Riesling. Das sind Balladen über Geschichten aus dem Alten Testament. Das Buch in dieser Form gibt es heute nicht mehr, sondern es ist mit dem Buch mit den neutestamentlichen Balladen zusammengefasst. Wenn Sie es also suchen, dahin hat auch so gelb mit so Skizzen drauf. Das heißt dann das große Balladenbuch. Also so furchtbar groß ist es nicht, aber der Titel ist eine Erfindung des Verlages. Also das große Balladenbuch und dann stehen diese beiden Untertitel, Der Fiesling im Riesling und Der Strolch im Lolch drunter. Und da will ich, ich sage erstmal noch was zu diesem Buch. Vielleicht begab es sich aber, das ist noch ein jüngeres Buch, vor anderthalb Jahren erschienen. Das sind Geschichten, die ich zwar erfunden habe, die so nicht in der Bibel stehen, aber die sich an Bibelgeschichten anlehnen oder die zu diesen Geschichten hinführen. Es gibt ja oft, wenn man so die Bibel liest, Geschichten da drin, da fragt man sich ja, wie kam das dazu und versteht den Hintergrund nicht und das ist uns alles eine etwas fremde Welt. Wenn man das mal ein bisschen anders schildert, kriegt man manchmal einen neuen Zugang zu solchen Geschichten. Da sind auch Geschichten aus dem Alten und dem Neuen Testament drin. Und ich habe hier Geschichten ausgewählt, die sich um das Volk Israel in Ägypten, in der Gefangenschaft, in der Sklaverei in Ägypten handeln. Und dazu auch passend Geschichten aus diesem Büchlein, die Balladen. Und zwar immer im Wechsel, ich lese eine Ballade und dann eine passende Geschichte aus diesem Buch, wieder eine Ballade und so weiter hin und her, bis wir diese Josef und Mose Geschichten von Israel in Ägypten abgehandelt haben. Mal sehen, wie weit wir da kommen. Ich fange mit einer Ballade an. Du, Kanzler Josef, machst mich froh als rechte Hand des Pharao, der grad noch saß in großer Not, im Knast bei Wasser und bei Brot. Du machst mich froh, weil ich hier sehe, Gott hat bei allem Wohl und Wehe, das je uns widerfahren kann, ganz sicher einen guten Plan. Als Knabe hast du immer wieder geärgert deine älteren Brüder, voll Neid, wie Brüder manchmal sind, denn du warst Vaters Lieblingskind. Sie warfen dich in die Zisterne. Eine Karawane kam aus der Ferne, die gerade ihres Weges kam, dich mit ins Land Ägypten nahm. Du kamst wahrscheinlich nie zurück, die kriegten 20 Silberstücke. Dort in der Sklaverei am Nil, da galtest du zunächst nicht viel. Doch im Palast des Potiphar, der Pharaos Minister war, da stiegst du auf zum Hausverwalter. Ein toller Job in deinem Alter. Denn du warst fleißig und geschickt und was du machtest, ist geglückt. Wie es oft so geht bei den Soldaten, Politikern und Diplomaten, so war es auch hier, die Pflicht, die rief. Zu Hause hing der Segen schief. Er machte Politik und seine Gemahlin saß zu Hause alleine. Ihr Blick fiel wieder, wie schon oft, für dich dagegen unverhofft, auf den sympathischen Hebräer. Und sie kam langsam immer näher und machte zärtliche Avancen. Sie zeigte deutlich, du hast Chancen. Er dreistete, sich nicht zu geizen mit ihren femininen Reizen. Du sprachst, oh nein, Frau Potiphar, wie könnte ich mich so undankbar vor meinem guten Herrn zeigen, vom Herrn im Himmel ganz zu schweigen? Doch als sie dich am Umhang zerrte, der fromme Sklave sich noch sperrte, da ließ ihr dieser das Gewand, floh aus dem Zimmer und entschwand. Fromm war das Josef und sympathisch, doch leider nicht sehr diplomatisch. Grad hatte sie dich noch begehrt, doch als du sie nun nicht erhört, da ärgerte sofort sie das in arg verletzten Stolz und Hass. Die Dame kreischte wie am Spieß und drehte diesen um. Sie ließ die Knechte eilen, dich zu fangen und sprach, von dir sei es ausgegangen. Und kurz darauf, welch ein Verhängnis, kamst du ins große Staatsgefängnis. Ja, manchmal könnte man wohl meinen, dass Gott im Himmel all die Seinen nicht mehr so recht im Blick behält bei allem Unrecht dieser Welt. Dass dies nicht stimmt, wollen wir noch sehen. Zwar will ich gerne zugestehen, dass man es manchmal lang nicht sieht, dass nichts ohne Gottes Plan geschieht. Hier allerdings zeigt es sich klar, wer glaubt, den führt Gott wunderbar. Deshalb erfreut mich dein Erlebnis mit diesem herrlichen Ergebnis. Im Knast, in diesen dunklen Zeiten, zeigt sich's, du konntest Träume deuten. Das sprach sich rum. Du klärtest so auch einen Traum des Pharao. Es kamen 7 wunderbare, gesegnete und fette Jahre, danach nochmal die gleiche Zeit mit Hunger, Dürre, Trockenheit. Die reinste Umweltkatastrophe. Was ist zu tun, sprach man bei Hofe. Du sagtest, gute Vorratshaltung, nur eine Sache der Verwaltung, der Planung und des Baus von Scheuern, der Preise und der richtigen Steuern. Als alle nun, wer kann das, raunten und deine Klugheit sehr bestaunten und alle sparten nicht mit Lob, sprach Pharao, mach du den Job. Was ist mit dir, Potiphar? Du siehst aus wie ein Verbrecher auf dem Weg zur Hinrichtung. So ist mir auch zumute, murmelte der vornehm gekleidete Mann und eilte an dem Mann mit Waffen und Lederschild vorbei. Der drehte sich um und folgte Potiphar zunächst nur mit dem Blick, dann lief er ihm nach. Kann ich dir helfen? Fragte er, als er zu ihm aufgeschlossen hatte. Jetzt war Potiphar am Eingang zu seinem Zimmer, er hob den schweren wollenen Vorhang zur Seite, ging hinein und ließ ihn wieder fallen, ohne ihn für den anderen aufzuhalten. Der folgte ihm trotzdem. »Wenn ich dir helfen kann, ich sehe doch, dass du etwas...« »Hast du nichts zu tun?« fuhr ihn der Vornehme an. Der ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. »Ich habe mit der 2. Abteilung der Palastwache Fecht- und Speerwurfübungen gemacht, wie du es angeordnet hast. Dazu bist du da als Hauptmann der Wache, die mir der Pharao anvertraut hat. Du bist nicht mein Priester.« »Schade«, murmelte der Offizier leise. »Ich dachte, ich wäre auch dein Freund. Gut, dann lasse ich dich in Ruhe.« Er wandte sich langsam um wieder hinauszugehen. »Warte, Laromis, ich entschuldige, dass ich dich so angefahren habe. Natürlich bist du mein Freund.« »Und als solche wollte ich dir nur helfen, deine Sorgen zu tragen. Aber ich will dich nicht nötigen.« »Komm, setz dich.« »Und du«, sagte er zu dem Schreiber, der vor seinem Schreibpult stand und so tat, als bekäme er nichts mit, »lass uns allein.« Der Mann legte sein Werkzeug weg und verließ den Raum. Laromis sagte, »Du warst zu einer Besprechung beim Pharao gerufen worden, das habe ich mitbekommen. Hat er dir seine Gunst entzogen?« »Nein, es ist etwas ganz anderes. Er hat alle wichtigen Leute zusammengerufen, um eine weitreichende Entscheidung mitzuteilen.« »Krieg? Nein, Es wurde ein neues politisches Amt geschaffen, eine Art Visier oder Kanzler oder wie soll man es nennen. Der Mann soll der Zweite nach dem Pharao sein und in allen Belangen, die ihm wichtig scheinen, mitregieren können. Jeder Große im Reich, ob hoher Beamter wie ich oder wichtiger Priester oder einflussreicher Händler oder machtvoller General, jeder soll ihm Gehorsam schulden. Er selbst, der neue Kanzler, soll nur von Pharao abhängig sein. Oh, das ist allerdings etwas Neues, ein neues Amt. Darüber werden viele nicht glücklich sein, die bisher Einfluss hatten. Ich verstehe, dass es auch dich ärgert. Nein, nein, verstehe mich nicht falsch. Es ist nicht die Einrichtung des neuen Amtes, die mir zu schaffen macht. Es ist die Tatsache, wer es bekleiden soll. Ach ja, und wer? Du kennst ihn nicht. Ein Neuer? Ein Emporkömmling? Erzähle. Potiphar goss sich aus einem Krug Wasser in ein Becken, in einen Becher, trank ihn in einem Zug leer und erzählte dann: Pharao berichtete in Kürze, was mir schon vorher durch Gerüchte zu Ohren gekommen war. Er hatte geträumt und weil die Träume so real waren, war er überzeugt, dass sie etwas zu bedeuten haben müssen. Die Götter hätten ihm etwas Wichtiges zu sagen, glaubte er. Aber keiner seiner Gelehrten, seiner Priester und wen er da noch alles gefragt hat, keiner konnte dem Traum einen Sinn abgewinnen. Schließlich sagte der oberste Mundschenk, er kenne jemanden, der Träume deuten könne. Der habe es ihm schon einmal vorausgesagt, was dann auch tatsächlich eingetreten war. Der Pharao ließ den Mann holen, und zwar aus dem Gefängnis. Aus dem Gefängnis? Ein Verbrecher? Hör zu, er ließ ihn holen, und der Mann deutete die Träume auch tatsächlich ohne lange zu überlegen, und zwar so, dass die Richtigkeit jedem gleich einleuchtete. Und du weißt, was er träumte und was das bedeutete? Ja, die Träume muss ich nicht nacherzählen, reichlich seltsam, aber die Deutung ist wichtig. Es soll 7 Jahre lang ungewöhnlich reiche Ernten geben, dann aber wird eine Dürre kommen. Was man da machen solle, fragte der Pharao, und der Traumdeuter antwortete gleich, natürlich Vorräte anlegen in den Zeiten des Überflusses, damit man in der Not davon leben kann. Das hätte ich auch geraten. Nicht wahr? Nicht übermäßig genial, dieser Vorschlag. Gut, das ist nicht ganz einfach durchzuführen. Man muss große Lagerhäuser bauen, das Eintreiben der Überschüsse organisieren, dann es so einrichten, dass immer die ältesten Bestände ausgegeben und die neuen Ernten eingelagert werden und so weiter und so weiter. Aber ein geschickter Mann sollte das hinkriegen, wenn er mit den entsprechenden Befugnissen ausgestattet ist. Also der neue Kanzler. Und wer ist es denn nun? Pharao sagte, er wolle uns seinen neuen Vertrauensmann jetzt vorstellen und erwarte, dass wir ihm alle Gehorsam und Ehre erweisen. Und dann ließ er ihn hereinbitten. Ich dachte, mich trifft der Schlag. Alle verbeugten sich vor ihm bis auf den Boden. Nur ich stand da, wie vom Donner gerührt. Ich war so überrascht, dass ich ganz vergaß. Du machst doch nicht so spannend, unterbrach ihn der Hauptmann. Es war mein ehemaliger Sklave. Oh, ein ehemaliger Sklave. Das ist allerdings überraschend. Ja, aber das ist nicht das Besondere. Es war mein Sklave, meiner. Und ein sehr guter, dem ich sogar zutraue, den Staat zu retten, weil er meinen Haushalt in meiner Abwesenheit auch gut geführt hat. Aber ich war es, der ihn ins Gefängnis geworfen hat. Du hast... Warum? Hat er etwas unterschlagen? Der Schatzminister und Oberste der Leibwache antwortete nicht gleich. Sein Gegenüber zog sich einen Hocker heran. Er spürte, dass jetzt das eigentliche Problem zur Sprache kommen musste. Potiphar spielte mit dem leeren Trinkbecher. Beide schwiegen. Schließlich sagte Laromis langsam, wenn du dich so scheust, den Grund zu nennen, dann vermute ich... Er schwieg wieder. Du vermutest richtig, nickte Potiphar. Deine Frau? Sein Vorgesetzter nickte wieder. Du weißt, dass man ihr nachsagt, sie nehme es mit der ehelichen Treue nicht so genau. Das erzählt man sich, ja. Glauben mir, Potiphar, ich habe immer versucht, solchen Gerüchten entgegenzuwehren, wenn sie mir zugetragen wurden, unabhängig davon, ob sie wahr sein mochten oder nicht. Aber sie beschneiden deine Ehre und... Potiphar macht eine Bewegung mit der Hand, um die Worte seines Freundes abzuschneiden. Wahrscheinlich sind sie wahr gewesen, weitgehend jedenfalls. Aber versetz dich in meine Lage. Ich komme nach tagelanger Abwesenheit nach Hause. Meine Frau empfängt mich zeternd. Dieser Josef habe sich an sie herangemacht und sie vergewaltigen wollen. Alle Diener hatten ihr Geschrei gehört und meinen Sklaven eingesperrt. Was hättest du getan? Ich konnte doch nicht eine groß angelegte Untersuchung beginnen, wer nun recht hat, meine Frau oder mein Sklave. Was hätte das für einen Eindruck gemacht? Nein, ein Mann in meiner Position muss natürlich zu seiner Frau stehen, öffentlich wenigstens, obwohl ich durchaus meine Zweifel an ihrer Darstellung der Vorgänge hatte. Und Josef konnte sich ja nicht verteidigen. Er musste annehmen, dass ihm sowieso niemand glaubt und dass er seine Lage nur schlimmer macht, wenn er meine Frau beschuldigt, sie hätte ihn verführen wollen. Das Einzige, was ich für den armen Kerl tun konnte, war, ihn nicht köpfen zu lassen, sondern nur ins Gefängnis zu stecken. Potiphar schwieg. Sein Hauptmann stand auf und ging unruhig im Raum auf und ab. Schließlich lehnte er sich an eine Wand, die mit kostbaren Wollstoffen behangen war, und murmelte: Da kann ich deine Erregung natürlich verstehen. Hat er dich erkannt da im Thronsaal? Ich weiß es nicht. Ich stand, wie gesagt, als Einziger, zunächst jedenfalls. Er muss mich eigentlich gesehen haben, aber ich habe keine Reaktion bei ihm bemerkt. Nur, was heißt das schon? Es wird seine erste Amtshandlung sein, sich zu rächen. Er weiß ja, wo ich wohne. Du musst etwas unternehmen, sagte Laromis bestimmt. Ja, gute Idee, aber was? Hingehen und mich ihm zu Füßen werfen? Ein nicht gerade angenehmer Gedanke für jemanden in meiner Stellung. Aber glaube mir, ich würde es sofort tun, wenn ich annehmen könnte, dass es etwas nützt. Und selbst wenn du dich dadurch retten könntest, ist fraglich, ob du deine Frau rettest. Ich nehme an, dass du das willst, trotz der Vorkommnisse. Potiphar sah den Freund an und nickte. Das wirkte zwar nicht sehr überzeugend, aber es war wohl ehrlich gemeint, denn Potiphar meinte es immer ehrlich, wenn er ihn dabei ansah. Fahre nach Hause, schlug Laromis vor. Nach Hause? Was soll ich da? Mit meiner Frau fliehen? Nein, das wäre unsinnig. Er würde dich doch kriegen. Wenn er solche Vollmacht hat, wie du sagst, dann kann er die Armee... Nein, nein, fliehen kannst du nicht, aber vielleicht deine Frau fortschicken. Sie könnte sich verstecken, wenigstens eine Zeit lang, bis die Sache vergessen ist. Allerdings, wenn der Kanzler die Sache in den Jahren im Gefängnis nicht vergessen hat, warum sollte er sie jetzt vergessen? Auf jeden Fall, überlegte Potiphar, will ich mit ihr reden. Ich will wissen, was damals passiert ist. Damals wollte ich es gar nicht so genau wissen. Aber jetzt? Ich fahre dich mit meinem Streitwagen. Wenn du willst, dann bist du noch vor der Dunkelheit da. Potiphar blieb einige Augenblicke sitzen, dann knallte er den Trinkbecher auf den Tisch und stand auf. So machen wir's. Erstaunliche Veränderungen hatte Potiphar innerhalb der letzten 2 Stunden in den Augen seiner Frau gesehen. In der ersten halben Stunde war es Selbstsicherheit gewesen, die er darin lesen konnte. Da war ihr Gespräch von Sätzen wie, dass du mir so etwas zutraust, niemals könnte ich, bestimmt gewesen. Dann sendeten ihre Augen Unsicherheit aus. Das war, als sie immer wieder beteuerte, ich liebe dich doch, oder so ein einfacher Sklave und ich, die Frau des königlichen Kämmerers. Noch später war Trotz in ihre Augen getreten. Da bekam Potiphar zu hören, du bist ja nie da, dich interessiert ja überhaupt nicht, wie es mir geht. Und schließlich sprach Angst aus ihren Augen. Keine Unterwürfigkeit, nein, aber Angst. Auch da hatte sie noch viele Worte gemacht. Die Worte schienen ihr nie auszugehen. Das war der Grund, weshalb ihr Mann mehr in ihren Augen las, als auf ihre Worte zu hören. Was er wissen wollte, wusste er nun. Das war der Zeitpunkt, wo ihr Gespräch gestört wurde. Einer der Diener rief vor der Tür, Herr, entschuldige, wenn ich störe. Lass mich in Ruhe, rief der Hausherr. Es ist nur, Herr, weil Besuch kommt. Ein hoher Herr in einem vornehmen Wagen fährt eben in den Hof. Es muss wichtig sein. Potiphar und seine Frau schwiegen. Erst sahen sie sich an, aber nicht lange, dann blickten sie aneinander vorbei. Herr, hast du mich gehört? Soll ich den Besucher empfangen? Soll ich ihm sagen, du kämst gleich? Sag gar nichts, ich komme selbst. Er ging mit schweren Schritten hinaus. Seine Frau eilte zum Fenster. Tatsächlich, er war es. Es war nicht erfunden, was ihr Mann ihr erzählt hatte, das mit der plötzlichen Macht des Josef. Darauf hatte sie heimlich gehofft, dass er sich die Geschichte nur ausgedacht hatte, um sie einzuschüchtern. Es war aber auch eine sehr wundersame Geschichte, dass da einer aus dem Gefängnis heraus zum Kanzler gemacht wird, ein Sklave dazu und ein Ausländer. Aber nun sah sie ihn, Josef, der schon damals begehrenswert gewesen war, nun noch stattlicher in seinem goldbestickten Mantel. Etwa 30 Jahre mochte er jetzt alt sein. Mit elastischem Schwung kam er von seinem Wagen herunter, noch ehe die Pferde richtig zum Stehen gekommen waren. Potiphar trat Josef entgegen und verbeugte sich. »Sei willkommen in meinem Haus, Herr«, stieß er mit heiserer Stimme hervor. »Ich grüße dich, Potiphar«, antwortete sein früherer Sklave. »Du weißt, welche Aufgabe mir übertragen wurde, nicht wahr? Du warst im Saal, ich habe dich gesehen. Und es ist ja auch klar, dass der oberste Schatzmeister dabei sein muss, wenn der Pharao eine derart wichtige Entscheidung bekannt gibt.« Potiphar nickte nur. Dann fiel ihm ein, dass das vielleicht nicht reichen könnte, und er fügte hinzu, »So ist es, Herr. Ich muss nun eine Bestandsaufnahme machen. Welcher Bauer, welches Landgut kann was liefern? Da ist es sinnvoll, dass ich hier anfange. Erstens ist dein Gut eines der größten, und zweitens weiß ich ja noch aus der Zeit, als ich alles verwaltet habe, wie es hier zugeht. Ich bin gespannt, ob sich die Wirtschaft seit meinem Ausscheiden verbessert oder verschlechtert hat. Aber das nur nebenbei. Lass also alle Erträge des letzten Jahres genau aufschreiben und bring mir die Liste.« »Jawohl, ich werde das schnellstens veranlassen.« »Und dann«, sagte Josef und sah sich dabei um, als wollte er prüfen, ob alles rundum sauber und in Ordnung war, »habe ich natürlich noch einen Grund, weshalb ich als erstes zu dir komme.« »Ja«, nickte Potiphar, man konnte das Wort kaum hören, es schien ihm im Hals stecken zu bleiben. »Und zwar, ach, hast du ein wenig Wasser für mich? Es ist heiß.« »Oh ja, natürlich, verzeih mir, Herr.« Potiphar klatschte die Hände. Die Diener und die Mägde, die aus Fenstern und um Hausecken gelugt hatten, wurden dadurch aufgeschreckt wie Hühner. »Bringt Wein in den Saal, schnell, und Gebäck und Braten, beeilt euch, wir haben hohen Besuch.« Dann machte er, verbunden mit einer Verbeugung, eine einladende Bewegung. »Darf ich dich ins Haus bitten, Herr?« Während Josef Potiphar ins Haus folgte, sagte er, »und vergiss nicht meine Begleiter, den Kutscher und die beiden Soldaten.« »Selbstverständlich, Herr«, Potiphar winkte einem Knecht und zeigte auf die Männer und die Pferde, der nickte, dass er verstanden hatte. Die beiden Männer traten in den schönsten Raum des Hauses und ließen sich auf Kissen nieder. Eine Magd kam herein und stellte Krug und Becher auf das niedrige Tischchen zwischen ihnen. Sie trat nur schüchtern heran und zitterte so sehr, dass sie fast etwas von dem Wein verschüttet hätte. Zunächst traute sie sich nicht, Josef anzusehen, aber ehe sie ging, warf sie doch einen kurzen Blick auf ihn. Wie überrascht war sie, als der frühere Verwalter des Gußhofs ihr freundlich zulächelte. »Wie geht es dir, Rehan?« »Gut, Herr«, hauchte sie und huschte hinaus. Potiphar schenkte seinem Gast Wein in den Becher ein. »Sag mal, Potiphar, ich kenne mich mit den Gepflogenheiten unter den Vornehmen des Reiches nicht so gut aus, aber ist es nicht üblich, dass ein ehrenwerter Besucher auch von der Dame des Hauses begrüßt wird?« Potiphar wurde noch bleicher im Gesicht, als er ohnehin schon war, und stotterte, »Ja, so ist es üblich, Herr, aber verzeih, meine Gattin fühlt sich zurzeit sehr unpässlich, wenn du also so gütig, so unpässlich, nun ja.« Nun, dann wollen wir es mal so genau, nicht so genau nehmen mit den Gepflogenheiten, aber nun zu dem Punkt, weshalb ich vor allen anderen mit dir sprechen wollte. Ein Diener, anscheinend ein Neuer, den sie vorgeschickt hatten, weil Josef ihn nicht kannte, stellte lockeres, süßes Gebäck auf das Tischchen, verbeugte sich und verschwand wieder. Du kannst dir den Grund sicher denken. Du bist der Schatzmeister des Pharao und damit für alle Geldgeschäfte im Reich verantwortlich gewesen. Und da es bei den großen Vorhaben, das vor uns liegt, natürlich auch um Geld geht, um viel Geld, muss ich mit dir darüber sprechen. Potiphar atmete hörbar aus und ein. Offenbar hatte er bei den letzten Sätzen seines Besuchers die Luft angehalten. Er sah Josef an und bemerkte, dass der zurückhaltend lächelte. Was war das für ein Lächeln, spielte Josef mit ihm? War er wirklich freundlich gesinnt oder sollte es ihn nur in Sicherheit wiegen? Wir wollen die Besprechung über Steuern und Abgaben, über Rücklagen und Zinsen und so weiter natürlich nicht hier führen, Potiphar. Das sollten wir in deinen Räumen im Palast tun, wo du alle Unterlagen zur Verfügung hast. Das wäre nur gut, wir machten dafür einen Termin aus. Wie wäre es morgen, so gegen Mittag? Ja, selbstverständlich, Herr. Zu jeder Zeit, die dir recht ist. Gut, dann danke ich dir für den Wein. Josef stand auf und ging nach draußen. Potiphar folgte ihm. Als der Kanzler in den Wagen stieg, beugte er sich noch einmal zurück und sagte, ich wünsche deiner Frau gute Besserung. Ja, danke, danke, Herr. Aber ist noch was? Nein, also eigentlich nicht, Herr. Ich dachte nur, was dachtest du? Weil ich dich doch damals ins Gefängnis, ohne genau zu prüfen. Das war nicht recht, Potiphar, nickte Josef. Aber wir wollen nicht mehr daran denken. Vielleicht erinnerst du dich, dass ich damals sagte, ich stehe unter Gott, er lenkt mein Leben. Und er hat es doch gut gelenkt, oder etwa nicht? Er winkte dem Kutscher und der trieb die Pferde an. Es war wohl Miriam später nie wie in der Kindheit noch ganz früh, du hast auf Mose Acht gegeben. Wogegen dann im späteren Leben, da war es Mose, der euch führte, er war des ganzen Volkes Hirte. Es wird uns zwar ein Fall erzählt, wo du in Frage das gestellt, du sprachst zu Mose, dem Propheten, auch ich habe Führungsqualitäten. Gott strafte für die Überhebung mit Aussatz dich, bis die Vergebung, die Mose dann für dich erbat, gleich doppelt dich kuriert hat. Als Mose kaum geboren war und du vielleicht im achten Jahr im Lande Goschen irgendwo, galt der Befehl des Pharao, wenn eine Frau von einem gesunden Hebräerknaben hat entbunden, dass der noch vor dem ersten Schrei erbarmungslos zu töten sei. Denn Pharao war niederträchtig, voll Angst, ihr würdet ihm zu mächtig. Am Ende gäbe es eine Revolte. Der schreckliche Befehl nun sollte Hebräer, die als Sklaven galten, mit ihrer Zahl in Grenzen halten. Klar, dass nun Moses Mutter wollte, dass niemand ihn entdecken sollte. Sie sprach zu dir, komm Miriam, hilf, wir flechten einen Korb aus Schilf und dichten ihn mit Pech und Teer, als ob es ein kleines Schiffchen wäre. Das Körbchen war zwar schwarz und hässlich, doch das war leider unerlässlich, denn besser Pech am Leib als Tod. In dieses selbstgemachte Boot mit Löchern, um noch Luft zu haben, da legtet ihr den kleinen Knaben und brachtet ihn an euer Ziel, ins Uferschilf des Flusses Nil. Da lag denn nun der kleine Schwimmer in seiner Arche mit Gewimmer, wie Vater Noah einst in seiner, nur diese war bedeutend kleiner. Da hast du nun von früh bis Nacht das kleine Brüderchen bewacht, dass es nicht noch zum Opfer fiel statt Pharao einem Krokodil. Die Mutter kam und stillte ihn, und wenn sie fort war, hüllte ihn der Friede der Natur bald ein. Er hatte keinen Grund zu schreien, und schrie er doch mal, klang der Schreier so wie die Frösche oder Reiher. Fuhr auf dem Nil ein Schiff entlang, dann wiegte ihn der Wellengang. Kurz, Friede herrschte hier und Stille in dieser ländlichen Idylle. Doch da erschrakst du als sein Wächter, du hörtest Stimmen und Gelächter. Wer kam denn da, was war da los? Los war die Tochter Pharaos, und mit ihr im Gefolge kamen Gespielinnen und Anstandsdamen, denn die Prinzessin wollte baden. Schon stand sie drin bis zu den Waden und sah das Körbchen, das verstohlen im Schilfe schwamm, und ließ es holen. Da lag ein Baby, süß und klein und lächelte wie Sonnenschein. Wie goldig, oh, das will ich haben. Kommt, stillt es, Milch für meinen Knaben. Doch da begannen all die Frauen betreten unter sich zu schauen, weil der Befehl nun ganz und gar unmöglich zu befolgen war. Du aber sprangst aus dem Versteck. Ich kenne jemand, sprachst du keck, die gegen kleine Alimente das Baby sicher stillen könnte. Hol sie, sprach Hoheit. Meinetwegen soll sie das Kind 3 Jahre pflegen, dann aber will ich meinen Knaben als Sohn in meinem Schlosse haben. Die Mutter auf verschlungenem Wege kriegt so ihr eigenes Kind in Pflege. Hier zu erkennen braucht sie nicht viel, da hatte Gott die Hand im Spiel. Weißt du es schon, fragte Haram erstaunt, als er ins Haus seiner Eltern trat und seinen Vater weinend auf dem Kissen sitzen sah, die Speisen vor ihm unberührt. Potipheras schaute mit nassen Augen auf. Haram, du? Es ist gut, dass du kommst. Weißt du es denn schon? Woher? Ich bin schnell herbeigeeilt, um es dir zu sagen. Was sollen wir wissen? Dass mein Sohn gestorben ist, der ältere von beiden. Heute Morgen lag er tot in seinem Bett. Ich sehe, du trauerst, als wüsstest du es schon. Er auch? Haram sah seinen Vater erschreckt an. Auch? Was heißt das? Wer noch? Auch mein ältester Sohn, dein Bruder, ist tot. Haram verschlug es die Sprache. Was sollte er sagen? Was sollte er überhaupt denken? Er setzte sich neben seinen Vater und legte den Arm um ihn. War er krank? Fragte er schließlich. Potipheras schüttelte den Kopf. Er war nicht krank. Und dein Sohn, mein Enkel, sicher auch nicht, stimmt's? Und der Kronprinz auch nicht. Und der Sohn unseres Nachbarn. Was redest du da, Vater? Willst du sagen, dass sie auch? Sie sind alle tot. Haram konnte nicht mehr sitzen bleiben. Er sprang auf, lief einige Male im Raum hin und her, trommelte schließlich voller Verzweiflung mit den Fäusten an die Wand. Das kann doch nicht sein, so etwas gibt es doch nicht. Nie hat man gehört, dass eine Seuche so schnell so vielen den Tod bringt. Und immer nur den Erstgeborenen, bestätigte der Vater. Es kann keine natürliche Erklärung dafür geben. Es ist ein Gericht der Götter, darum auch die Plagen, die unser Land in den letzten Jahren in alten Atem gehalten haben, Heuschrecken und Insekten und Viehblattern und all das. Reh, unser Gott, muss sehr zornig auf uns sein. Ich weiß nur nicht, weshalb. Leise antwortete Potipheras, als wäre er noch unsicher, ob es stimmte oder als traute er sich nicht, es auszusprechen. Nicht Reh, es ist wohl der Gott der Hebräer. Der Hebräergott, wie kommst du darauf? Was haben wir mit dem zu schaffen? Eine Weile schwieg Potipheras, während sein zweitgeborener Sohn ihn anstarrte und auf eine Antwort wartete. Schließlich sagte der Alte, es liegt für mich klar auf der Hand, Haram. Ganz klar. Aber ich weiß natürlich, dass es nicht für jeden klar sein kann. Ich weiß manches, was du nicht weißt und was auch sonst die meisten nicht kennen. Was denn? Sprich, Vater. Da sind zwei alte Männer, Abgesandte des Sklavenvolkes, der Hebräer. Der eine redet und der andere schweigt meistens. Aber der Schweigende scheint der Anführer zu sein, der andere nur sein Sprecher. Sie kamen viele Male zum Pharao und baten um die Erlaubnis, ihre Arbeit für 3 Tage niederzulegen und damit sie mit dem ganzen Volk in die Wüste ziehen können, um dort zu ihrem Gott zu beten. Unverschämt, sie sollen ihre Pflicht tun. Das hat ihnen doch der Pharao sicher auch unmissverständlich gesagt. Jedes Mal. Aber sie kamen immer wieder. Ja, was hat das denn nun mit dem Tod unserer Söhne zu tun? Willst du etwas sagen, der Gott der Hebräer straft uns, weil wir sie nicht in die Wüste ziehen lassen? Was für ein Unsinn, wir... Warte, Haram, ehe du dir ein Urteil bildest, höre mich an. Er überlegte einige Augenblicke. Stell dir vor, du isst ein bestimmtes Obst, nehmen wir an, Feigen. Danach bekommst du Magenschmerzen. Später isst du Brot, Oliven, Fleisch, Granatäpfel, Datteln, Fisch. Es geht dir gut. Aber als du wieder Feigen isst, schmerzt sich dein Magen erneut. Was denkst du dann? Dass mir die Feigen nicht bekommen. Aber es kann natürlich ein Zufall sein. Ich habe die Feigen vielleicht gerade in den Tagen gegessen, wo mir aus irgendeinem ganz anderen Grund übel war. Richtig. Aber wenn sich das 10-mal wiederholt, wenn immer nach dem Verzehr von Feigen, dann wäre es schwer, an Zufall zu glauben. Dann müsste ich wohl sicher annehmen, dass ich sie nicht vertrage. Aber was? Nun musst du wissen, dass jedes Mal, wenn die zwei Alten beim Pharao waren und mit ihrer Bitte zurückgewiesen wurden, ein Unglück über unser Land kam. Der Nil wurde blutrot, die Frösche plagten uns, Insekten verbreiteten Krankheiten, Heuschrecken fraßen die Felder leer und eine große unheimliche und unheilverkündende Finsternis legte sich über das Land. Und vor jeder dieser Plagen waren die Hebräer beim Pharao? Ja. Das Volk weiß das nicht, aber im Hof wissen es alle. Das ist ja unheimlich. Und gestern oder vorgestern, vor dem Tod so vieler Erstgeborener, hatte der Pharao mal wieder ihre Bitte abgelehnt. Haram ging im Raum auf und ab wie ein Raubtier im Käfig. Ich kann es nicht glauben, aber ich muss wohl. Nachdem er seine innere Erregung durch die Bewegung nicht loswerden konnte, hieb er noch einmal mit der Faust an die Wand, dass der Lehm herunterrieselte. Warum hat dieser Gott, wenn er es denn war, solche Macht? Warum beschützen uns unsere Götter nicht? Sein Vater antwortete nicht, starrte nur vor sich hin. Kannst du mir das sagen? Drängte Haram. Jetzt blickte Potipheras auf. Vielleicht ist das mit den Göttern alles ganz anders, als wir denken. Vielleicht ist der Gott, den die Hebräer anbeten, stärker. Vielleicht ist er sogar der Einzige. Was redest du da? Hat die Trauer dich so verwirrt, dass du... Ich sage das nicht nur so dahin, mein Sohn. Ich habe viel darüber nachgedacht. Du weißt, dass einer dieser Hebräer vor langer, sehr langer Zeit im Haus unseres Ahnen Sklave war und dann zu einem hohen Amt aufstieg. Du weißt es, weil ich es dir erzählt habe. Es wurde in unserer Familie immer auf die nächste Generation weitergegeben. Der Pharao weiß es anscheinend nicht. Bei Hof wollte man sich wohl nicht gern an diese Sache erinnern und hat sie darum nicht weitererzählt. Ja, ich kenne die Geschichte natürlich, aber was willst du daraus schließen? Alte Geschichten, die sind 10 oder vielleicht 20 Mal von Vätern auf ihre Söhne weitergegeben worden bis zu uns. Geschichten verändern sich dabei, weil jeder etwas übertreibt oder Einzelheiten etwas anders schildert, als er sie selbst gehört hat. Am Ende ist aus einer Maus ein Elefant geworden. Potipheras wiegte den Kopf. Das mag sein, aber der Kern der Geschichte muss stimmen, dass nämlich dieser Mann, der Josef hieß, einen ganz ungewöhnlichen Lebenslauf vom Sklaven zum Träger höchster Regierungsgewalt zurückgelegt hat und dass er ein besonders treuer und vertrauensvoller Diener seines Gottes war. Auch hier widersprach es aller menschlichen Erfahrung, an Zufall zu denken. Haram setzte sich auf ein Kissen seinem Vater gegenüber und sah ihn an. Hast du deine Überlegungen dem Pharao mitgeteilt? Du hast sein Vertrauen und kannst dir manches erlauben, was andere nicht dürfen. Ich habe es versucht, vorsichtig natürlich, aber, ach weißt du, der Pharao ist wankelmütig, unsicher, er hört immer auf den, der als Letzter zu ihm sprach. Und wenn ihn alle Berater verlassen haben, tut er gar nichts. Sprich leiser, wenn du so über den Pharao redest, manchmal haben die Wände Ohren. Aber Potipheras dämpfte seine Stimme nicht. Er weiß nicht, was er will. Mal macht er den beiden Alten Zusagen, dann widerruft er sie wieder. Ich verstehe ihn nicht. Es ist, als ob er krank wäre. Als ich ihn heute Vormittag verließ, saß er nur da und brütete vor sich hin. Das kann man ja verstehen, wenn sein Sohn gestorben ist. Was ist denn nun der letzte Stand der Dinge? Was war sein letztes Wort an die hebräischen Abgesandten? Was gilt jetzt? Sie dürfen ziehen, hat er gesagt. Aber wer weiß, ob er sich nicht noch anders überlegt. Ja, Pharao, trotz aller Macht, das hättest du wohl nicht gedacht, dass die Hebräer diese Sklaven so tief ins Mark den König trafen. Nun weißt du's endlich, will ich hoffen, ihr Gott hat dich ins Mark getroffen. Von diesem Gott, trotz Moses Mahnung, hast du am Anfang keine Ahnung. Du dachtest nur, was wollen die Alten, die vom Vergnügen mich abhalten, die Mose sich und Aaron nennen. Wer ist denn das, muss man sie kennen? Du sprachst, weshalb die Audienz, ihr macht euch hier einen schönen Lenz, statt mit den anderen Schilf zu schneiden. Ich sehe es, Hebräer seid ihr beiden, nur fasst euch kurz, sagt, was ihr wollt, ans Werk dann, das ihr schaffen sollt. Gib unserem Volk bei all der Plage doch wenigstens 2 Feiertage. Wir wollen mit Beten und mit Singen für unseren Gott ein Opfer bringen. Du warst verbohrt, verstockt, verblendet. Und Mose sprach, dass Gott mich sendet, das siehst du hier, und warf eine Stange zu Boden und sie ward zur Schlange. Du sprachst, das können wir allemal, führt meine Weisen in den Saal, die machen sowas doch mit links. Sie taten's auch. Dann allerdings fraß Moses Wunderschlange viele der altägyptischen Reptile. Wärst du, o großer Pharao, nicht so verstockt und auch nicht so von deiner Meinung eingenommen, wärst zur Erkenntnis du gekommen, der Gott der Leute ist real. Dir aber war das ganz egal, dann hättest du an allem Wissen und Glauben plötzlich zweifeln müssen. Die Götter Horus oder Re, die wären dann im Nu passé. Es käme auch die Göttin Isis in eine mittelschwere Krise. Du hast geschlossen, messerscharf, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Statt dir es nochmal zu überlegen und dann zu sagen, meinetwegen, zieht in die Wüste, um mit Singen und Beten Opfer dort zu bringen und singt für unseren Gott den Horus, wenn ihr schon da seid, auch einen Chorus. Statt so zu sprechen, mit Erbarmen beschimpftest du nur diese Armen und schriest und warf sie dann hochkantig aus dem Palast und wurdest grantig. Als Gott sich dann als Herr erwies, Leid auf Ägypten kommen ließ, da kam nach jeder neuen Plage der Mose mit der gleichen Frage und immer hast du es erst versprochen und nachher doch dein Wort gebrochen. Zum Beispiel, das war gar nicht gut, floss in dem Nil statt Wasser Blut. Der ganze Fluss begann zu stinken und niemand hatte was zu trinken. Und dann in einem anderen Fall, da hüpften Frösche überall, im Haus, im Bett und an der Wand. Wo immer man nur ging und stand, trat man darauf und das gab Flecke. Selbst unter deiner Schafwolldecke, auf deinem Bett, in deinem Haar, in Bechern und auf Tellern gar und auch in deine Staatspapiere verkrochen sich die Schwabbeltiere. Sogar den Bäcker traf die Plage, der Kuchen hatte Fleischeinlage. Und so ging's weiter mit Insekten, mit Blattern, die das Vieh ansteckten, mit Heuschrecken und Finsternis, bis Gott das Schlimmste kommen ließ, weil die Ägypter gar nicht spurten. Es starben alle Erstgeburten, vom Kronprinz oben im Palast bis zu dem Sohn des Diebs im Knast. Da endlich brach dein Widerstand. Du gabst dem Mose freie Hand. Oh ja, Gott lässt nicht mit sich spielen. Und wer nicht hören will, muss fühlen. Harams Wagenlenker schnalzte mit der Zunge, aber die Pferde konnten es wohl kaum gehört haben wegen des Lärms, Rufe und Schreie der Männer auf den anderen Wagen, stampfende Hufe und Rasseln der Räder. Es war auch nicht nötig, die Pferde anzutreiben, sie gaben schon alles. Alle anderen rasten, das riss sie mit. Harams Streitwagen fuhr in der zweiten Reihe. Das bedeutete, dass er den Staub schlucken musste, den die vorderen Wagen aufwirbelten. Aber das gehörte nun mal dazu. Die hinter ihm hatte es noch schlechter. Er versuchte, wenn es auf manchen Strecken des Weges besonders schlimm war, die Luft anzuhalten, während er mit leicht gebeugten Knien dastand, um die Schläge abzufedern, wenn die Räder über dicke Steine rollten. Sein Wagenlenker wandte sich um und rief durch den Lärm seinen Bogenschützen Haram zu: »Warum solche Eile? Es sind Familien mit Alten und Kindern. Außerdem treiben sie das Vieh mit sich. Wir holen sie auch ein, wenn wir nicht eine solche Hetzjagd machen.« »Frag nicht«, antwortete der Krieger, »es ist ein Befehl.« »Wir hätten uns auch die ganze Verfolgungsjagd sparen können, wenn wir ihn gleich nicht erlaubt hätten, sich auf den Weg zu machen. Nicht, dass es mir nicht Spaß machen würde, sie zu jagen, aber sieh nach vorn«, unterbrach ihn Haram. Der Wagenlenker murmelte: »Meine beiden Braunen finden den Weg auch so«, aber das hörte Haram natürlich nicht. Der murmelte auch etwas, ohne dass es jemand hörte: »Ist er wieder mal umgekippt, unser hochverehrter Pharao? Schickt sie erst fort und jagt dann seine Streitwagen hinterher, um sie wieder einzufangen? Warum? Entweder sie wollen wirklich nur in der Wüste beten, dann kommen sie von alleine wieder. Oder sie wollen fliehen, dann besteht doch immerhin die Gefahr, dass ihr Gott uns wieder eine Plage schickt. Also, wenn ich was zu sagen hätte, ich würde sie ans Ende der Welt wünschen. Der Nutzen, den uns ihre Sklavenarbeit einbringt, hebt den Verlust durch die Plagen nicht auf, falls da überhaupt ein Zusammenhang. Haram«, riss der Wagenlenker ihn aus seinen Gedanken, »davon, eine Nebelwand oder ist es Rauch von einem riesigen Feuer?« Jetzt sah Haram es auch. Ein schwarz-graues Etwas türmte sich am Horizont auf. Es schien schnell näher zu kommen, nicht nur, weil sie in hohem Tempo darauf zurasten, es schwebte ihnen auch entgegen. Die Krieger auf den Wagen riefen sich erstaunte Ausrufe zu und zeigten nach vorn. Die Männer an den Zügeln bremsten zwar ihre Pferde nicht ab, trieben sie aber auch nicht mehr zu besonderer Eile an. Die Wolke war ihnen unheimlich. »Da, halb rechts, die Hebräer!« Jetzt konnte man die Nachzügler des wandernden Volkes sehen. Schafe und Ziegen wurden zur Eile angetrieben. Einige Alte versuchten, den Anschluss an die Hauptgruppe nicht zu verlieren, die aber nur vage in der Ferne zu erkennen war. Und merkwürdig, die graue Wand schob sich zwischen sie und die Fliehenden. Das sah ja aus, als hätte jemand den Nebel absichtlich gemacht, um sich dahinter vor der ägyptischen Armee zu verbergen. Immer näher kamen sie dem finsteren Gebilde, immer höher ragte es vor ihnen auf. Der Pharao in dem geschmückten Wagen in der Mitte der ersten Reihe hob den Arm, da wurde die Fahrt langsamer. Sie hatten sich beeilt, um noch vor Sonnenuntergang die Hebräer zu erreichen, aber jetzt wurde es schon dunkel, obwohl die Sonne noch deutlich über dem westlichen Horizont stand. Sie wirkte allerdings nur noch wie ein blasses Abbild der Sonne, so wie es die Künstler auf die Tempelmauern malten. Schließlich mussten sie stehen bleiben. Es war buchstäblich nichts mehr zu sehen, was weiter als 3 Wagenlängen entfernt war. »Dicht zusammenbleiben«, rief der Pharao, und der Befehl wurde von Wagen zu Wagen weitergegeben, so wie sie das oft geübt hatten. Aber wie dicht konnten 600 Gespanne zusammenrücken? »Haram«, befahl der Pharao, »fahre du langsam mit deinen Wagen voraus und sieh, ob du die Fliehenden erreichst. Solange es noch nicht ganz dunkel ist, wirst du den Rückweg finden, indem du deiner eigenen Spur im Sand folgst. Du darfst nur nicht zu spät umkehren, bis es darüber Nacht wird. Wir werden zusätzlich in kurzen Abständen ein Hornsignal geben.« »Zu Befehl, erhabener Pharao.« »Ausgerechnet ich«, dachte Haram, »ich, der ich wohl mit der geringsten Begeisterung von allen zu diesem Kriegszug aufgebrochen bin, na, dann will ich den Sonderauftrag mal als besondere Ehre ansehen.« »Du hast es gehört«, sagte Haram leise zu seinem Wagenlenker, »also voran ins Ungewisse. Aber mach um Rehs willen langsam.« Das hätte er nicht sagen müssen, denn auch dem Rosselenker war in dem fast undurchsichtigen Qualm unheimlich. Und auch die Pferde waren nur mit Mühe zu bewegen, sich in das Dunkel hineinzuwagen. Sie mochten erst einen Weg von vielleicht 200 Schritten zurückgelegt haben. Da wurde es so schwarz um sie, dass die Pferde einfach stehen blieben. Sie hätten jetzt die verfolgten Hebräer sowieso nicht finden können, selbst wenn sie unmittelbar vor ihnen gewesen wären. War das nur die Nacht, die schneller als erwartet hereingebrochen war, oder hatte sich der Nebel so verdichtet? »Wir müssen zurück«, sagte Haram. Unwillkürlich flüsterte er dabei. »Ich muss die Pferde führen«, antwortete leise sein Wagenlenker, stieg ab und ging nach vorn, um eins der Pferde beim Zaumzeug zu fassen. Haram konnte ihn dabei nur noch in Umrissen erkennen. Er spürte, wie der Wagen sich langsam in Bewegung setzte und einen Bogen beschrieb. »Wohin jetzt?« hörte er von vorn. »Acht auf das Hornsignal!« Tatsächlich war ein Geräusch zu hören, das vom Blasen eines Widderhorns stammen konnte. Es konnte aber genauso gut von den Hebräern kommen. Die feuchte Nebelluft verfremdete den Schall und verwirrte die Sinne. Haram stieg ab und ging nach vorn. »Weiter in die Richtung«, befahl er. »Und wenn es nicht genau stimmt, ist es nicht so schlimm. Unsere Wagen bilden eine breite Front. Irgendwo werden wir schon auf sie treffen.« Und wirklich, als sie eine Weile vorsichtig gegangen waren, hörten sie das Schnauben von Pferden und leises Reden der Männer. Sie kamen zwar nicht an der Stelle an, wo sie die Front verlassen hatten, aber nun konnten sie sich orientieren. Endlich trafen sie auf den Pharao. »Wir haben nichts gesehen, erhabener Pharao, weder die Flüchtenden noch unser Heer, noch unsere eigene Spur.« »Ha, es ist gut, Haram. Wir müssen warten, bis diese Wolke sich verzieht. Möge Reh uns bald wieder Licht geben.« »Ja, Herr, möge er«, meinte Haram, aber er hatte seine Zweifel. Die behielt er aber für sich. Die ganze Nacht hindurch warteten sie. Einige der Männer schliefen, die Pferde blieben angeschirrt, aber sie dösten vor sich hin. Gelegentlich entzündete jemand eine Fackel, um zu prüfen, ob sie weiterhin wegen der Wolke nicht sahen oder vielleicht nur noch, weil es finstere Nacht war. Offenbar hatte sich aber der Nebel immer noch nicht verzogen. Endlich begann es zu dämmern, auch die Luft wurde klarer, Sterne wurden erkennbar und verblassten, nachdem die Sonne ihre ersten Strahlen über den Rand der Wüste geschickt hatte. »Aufsetzen!« Im Nu hatte der Befehl alle Männer erreicht. Langsam zogen die Pferde an, die Räder malten Striche in den Sand. Vor ihnen war nichts, nur Wüste. Auch als es nun richtig hell wurde, war weder von der Nebelwand noch von den Hebräern etwas zu sehen. »Vorwärts«, rief der Pharao, »so viele Menschen und Tiere müssen doch Spuren hinterlassen haben.« Tatsächlich stießen sie bald auf genug Zeichen, dass die Verfolgten hier entlanggezogen waren. Der Pharao winkte mit dem Arm, die Pferde fielen in Galopp und bald raste die gesamte Armee wieder durch die Wüste wie gestern. Wenn die Wolkenwand nicht gewesen wäre, dachte Haram, hätten wir sie gestern schon bei Tageslicht erreicht. Der Pharao hob die Hand, die Pferde fielen in langsamere Gangart und blieben schließlich ganz stehen. Haram kam in die Nähe des Pharao und konnte hören, wie er sagte: »Kennt sich hier jemand aus? Wo sind wir?« »Warum, Herr?« fragte ein anderer. »Wir brauchen doch nur der Spur zu folgen.« »Ich weiß, was du meinst«, mischte Haram sich ein. »Es geht davon nicht weiter. Da kommt das Schilfmeer. Ich war oft in dieser Gegend.« Von der anderen Seite bemerkte jemand: »Du musst dich irren. Wenn da vorn das Schilfmeer wäre, dann müssten wir sie jetzt sehen. Da können sie nicht durch. Wahrscheinlich haben sie durch den Nebel die Orientierung verloren.« Haram rief hinüber: »Dort ist das Schilfmeer. Siehst du nicht die Vögel? Die kreisen nicht über der Wüste.« »Aber die Spuren führen geradeaus«, sagte der Pharao. »Wo sind die Hebräer?« Als niemand antwortete, fügte er hinzu: »Also sehen wir nach.« Weiter ging die Fahrt. Als man noch nichts sehen konnte, roch Haram es schon: Wasser. Anscheinend spürten es die Pferde auch. Sie galoppierten noch schneller, um bald ihren Durst löschen zu können. Und merkwürdig, der Wind verstärkte sich auffallend. Es war nicht der heiße Wüstenwind, wie sie ihn kannten. Er schien von Osten zu kommen, als triebe die aufgehende Sonne ihn vor sich her. Plötzlich hielten die vorderen Wagen so schnell an, dass die folgenden Mühe hatten, nicht auf sie zu fahren. Sie sahen es alle und niemand konnte etwas dazu sagen. Die Verblüffung verschloss ihnen den Mund. Vor ihnen lag das Schilfmeer und mitten hindurch führte eine Schneise. Rechts und links stand das Wasser wie durch eine unsichtbare Mauer gehalten und dazwischen, auf einer Breite von vielleicht 80 oder 100 Schritten, war der Meeresboden zu sehen. Ein kräftiger Sturm fauchte über den Streifen und drückte das flache Wasser nach beiden Seiten auseinander. Man sah es daran, dass dort, wo Meer und trockener Weg aneinander grenzten, das Wasser unruhig wallt und die Gicht hoch hinausschoss. »So etwas habe ich noch nie gesehen«, murmelte Harams Wagenlenker. »Ein Wunder, ein Himmelszeichen.« »Dahindurch sind sie geflohen«, antwortete sein Bogenschütze hinter ihm. »Und wenn es ein Wunder ist, dann hat ihnen sicher nicht Reh diesen Fluchtweg eröffnet.« »Aber wer dann?«, fragte der Rosselenker. Haram antwortete nicht. »Sie müssen dahin durchgeflohen sein«, hörten sie den Fahrer rufen. »Man sieht es doch an den Spuren, die da hineingehen. Also, ihnen nach!« Haram rief ihm zu: »Herr, meinst du wirklich...« »Was ist, Haram? Hast du Angst?« »Du weißt, dass ich kein Feigling bin, Herr, aber niemand kann wissen, wie lange der Wind weht und den Weg trocken lässt.« Wenn die Sklaven dahin durch konnten, dann können wir es auch. Los!« Er gab ein Zeichen und die Wagen setzten sich in Bewegung, wenn auch etwas langsamer als vorher. Am Ufer ging es etwas hinunter. Das Schilf war hier schon von Menschen und Vieh niedergetreten. Sie bildeten eine schmale Front, nur drei oder vier Wagen nebeneinander. Dadurch wurde ihr Zug sehr lang und es dauerte einige Zeit, bis alle die Wüste verlassen hatten. Der Sturm wehte so stark, dass die Zurufe der Männer auch bei lautem Schreien nur von den Nächsten zu verstehen waren. Die Gewänder und die Mähnen der Pferde flatterten wild. Manche der Tiere waren nur durch Schläge der Wagenlenker zu bewegen. Der Boden war matschig dort, wo Wasserpflanzen ihn vor den Blasen des Ostwindes etwas schützten. An anderen Stellen war er trocken, aber der Sand, der den Boden bildete, wurde aufgewirbelt, nahm ihnen teilweise die Sicht und ließ die Pferde scheuen. Sand drang den Männern in die Augen und in den Mund. Was genau der Auslöser war, konnte Haram in der vierten oder fünften Wagenreihe nicht sehen. Vorn musste etwas geschehen sein, das unter Tieren und Menschen Unruhe schaffte. Vielleicht war ein Pferdehuf in Schlingpflanzen stecken geblieben oder Räder hatten sich zu tief in den Schlamm eingegraben. Vielleicht hatte aufwirbelnder Sand die Tiere verwirrt. Vielleicht war aber auch gar kein besonderer Anlass nötig und die Nervosität von Menschen und Tieren hatte einfach einen Punkt überschritten, wo die Angst in Panik wechselte. Jedenfalls wollten oder konnten einige Wagenlenker nicht weiter. Sie versuchten umzukehren. Dabei stießen sie mit anderen zusammen, die weiter wollten. Befehle, die Ordnung hätten herstellen können, waren nicht zu verstehen. Einigen gingen die Pferde durch. Sie ließen sich auch nicht mehr bändigen und rasten mitsamt den Wagen in die Wasserwand hinein. Andere stritten sich um den geringen Platz, um zu wenden. Wagen kippten um, Männer, die ihr Gefährt nicht mehr beherrschten, sprangen ab und versuchten zu Fuß das Ufer zu erreichen. Als das Durcheinander immer schlimmer wurde, das Gedränge dichter, die Panik größer, schlugen einige sich sogar mit dem Schwert eine Bahn. Vielleicht wären, auch wenn das letzte Unglück nicht gekommen wäre, nur wenige aus diesem Chaos lebend herausgekommen. Aber das weiß niemand, denn ganz plötzlich hörte der Sturm auf zu wehen, die Wassermassen stürzten von beiden Seiten auf das Heer und begruben Menschen und Tiere. Ach, Mose, was war das ein Sieg? Dabei gab es gar keinen Krieg. Im richtigen Krieg mit Schwertern, Spießen, mit Keulenschlagen, Bogenschießen, da hättet niemals ihr gewonnen. Und keiner von euch wäre entronnen. Des Pharaos gewaltiges Heer, 600 Wagen oder mehr, an jedem vorn zwei schnelle Gäule, verfolgten euch in höchster Eile. Was konnte eure Flucht da nützen? Auf allen Wagen Bogenschützen, die treffen glatt auf 100 Schritte das Herz des Feindes in der Mitte. Die Pferde galoppieren schnaubend, die Wagenräder rasseln staubend, deshalb hält ihre Infanterie auch Abstand, sonst erstickte sie. Der Lärm der Wagen und der Gäule wird übertönt vom Streitgeheule und in den Augen ihrer Schützen sieht man die Kampfeswut schon blitzen. Bei euch dagegen, da rast nichts. Ihr steht fast stille angesichts des Tempos, wie laut euren Speeren die Feinde sich von hinten nähern. Ihr haltet euch nur an das brave, gemache Tempo eurer Schafe. Es ging auch nicht schneller ohne Vieh. Die Lastenträger haben Mühe, durch tiefen, losen Sand zu eilen. Die vielen kleinen Kinder heulen, verlangen klagend von den Müttern, sie sollen sie tragen oder füttern. Am schwersten haben's auf der Reise die Schwachen, Kranken und die Greise. Sie schimpfen heftig, nicht zu fassen, dass wir uns darauf eingelassen. Der Mose, unser Führer, macht sich die Sache leichter, ist erst 80. Nun müssen wir uns dürstend sputen und werden doch sehr bald verbluten durch die ägyptischen Ungeheuer und werden Beute für die Geier, wo wir doch vorgezogen hätten den stillen Tod in unseren Betten. Du hast all das gesehen, gehört und drum dein Herz zu Gott gekehrt und flehtest, dass er sich erbarm. Gott sprach, du siehst den Meeresarm, geh hin, dann sollst du deinen Stecken vom Ufer übers Wasser recken. Du wirst schon sehen, was dann passiert und dass euch der Allmächtige führt. Natürlich hast du das getan. Sofort erhob sich ein Orkan, bewegt das Wasser, bis er dies gewaltig nach der Seite blies. Rechts war das Meer, links war das Meer, dazwischen aber war es leer. So blieb es auch, der Wind war kräftig. Mir nach, riefst du und winktest heftig. Zwar war der Marsch auch hier nicht leicht, der Boden war noch etwas feucht, doch nun, nach diesem Wunderzeichen, wär töricht es, zurückzuweichen. Und weiter, immer weiter ging's, mit Angst im Blick nach rechts und links, wo Wasser hoch wie Festungsmauern euch ließ erzittern und erschauern. Grad als die letzten Auserwählten sich aus dem Matsch ans Ufer quälten, kam Pharao mit 1000 Mann vom Heer am anderen Ufer an. Mir nach, rief er, nun gar nicht weise, sie folgten alle in die Schneise, da gruben sich die Wagenräder tief in den Schlamm. Erschreckt sah jeder, dass diese Straße voll Gefahr, vielleicht auch ihr Verderben war. Es ging nicht vor und nicht zurück. Und nun verließ sie ganz das Glück, der Ostwind hörte auf zu wehen. Sie mussten mit Entsetzen sehen, das Wasser stürzt auf sie herab, das Heer bekam ein nasses Grab. Gern macht ich mir dein Lied zu eigen, das du dort sangst, und Mirjams Reigen, wenn ich bei euch gewesen wäre. Der Herr ist mächtig, ihm sei Ehre. Noch ein kleiner Abschluss für diese Geschichte. Untersuchungsbericht von Potipheras, königlicher Rat an den Pharao, Sohn der Götter, Herrscher von Ober- und Unterägypten. Erhabener Pharao, nachdem du mir die Güte erwiesen hast, mich mit der Untersuchung der Vorkommnisse zu beauftragen, die zum Verschwinden des erhabenen Pharao, deines Vaters und Vorgängers in dem Hohen Amt und der gesamten Streitwagenarmee geführt haben, habe ich mich unverzüglich an den wahrscheinlichen Ort der Katastrophe begeben. Die Befragungen von einigen Wüstennomaden sowie Reste von Spuren führten mich zum Ufer des Schilfmeeres. Im Sand waren dort wegen eines starken Windes, der dort geweht haben muss, keine Abdrücke mehr zu erkennen. Aber die Ausscheidungen der Tiere und auch der ein oder andere verlorene Gegenstand bildeten doch eine Spur, an der sich der Weg sowohl der hebräischen Sklaven als auch unserer Streitmacht ablesen ließ. Merkwürdigerweise führten diese Spuren aber schnurgerade auf das Schilfmeer zu und endeten im Wasser. Da es äußerst unwahrscheinlich ist, dass beide Gruppen schwimmend das Meer überwinden wollten, noch dass es hier genug Boote gab, um sie hinüberzubringen, kann ich mir den Vorgang nicht erklären. Nach längerem Suchen habe ich mit meinen Helfern 7 tote Männer aus unserem Heer aus dem Wasser bergen können, 4 Bogenschützen und 3 Wagenlenker. Außerdem waren mehrere Pferdekadaver angetrieben worden und Trümmer von Streitwagen. Überreste der Hebräer fanden wir nicht. Warum sowohl die Fliehenden als auch die Verfolger hier einfach im Meer verschwunden sind, ist nicht das einzige Rätsel. Wir fanden nach etwa 3 Wegstunden vom Ufer entfernt eine Stelle, wo unser Heer Rast gemacht haben musste. Es ist uns unerklärlich, warum sie sich so viel Zeit ließen, statt die Hebräer gleich am ersten Tag zurückzubringen. Inzwischen habe ich durch Kundschafter, die ich mit einem Boot auf die andere Seite des Schilfmeeres bringen ließ, in Erfahrung bringen können, dass die hebräischen Sklaven das Meer tatsächlich überwunden haben müssen. Bewohner jener freilich sehr dünn besiedelten Gegend haben eine große Zahl von Menschen, sie sprechen wörtlich von einem Volk, in Richtung Sinai ziehen sehen. Die Durchziehenden hätten sie aber nicht beraubt, sondern sich wohl von den Lebensmitteln ernährt, die sie mitbrachten. Die Befragten sollen sich sehr verwundert darüber geäußert haben, dass dies möglich war, weil es auf dem Weg, den das Volk nahm, nur sehr wenig Wasser gibt, das zum Teil auch noch ungenießbar ist. Eine weitere Verfolgung der Geflohenen ist wohl nicht zu empfehlen, erhabener Pharao, wenn ich mir als königlicher Rat diese Anmerkung erlauben darf. Erstens, weil sie nun sehr weit entfernt sind und es unserer Armee kaum möglich wäre, ihnen auf so einem langen Wüstenweg zu folgen. Zweitens, weil dieses Gebiet nicht zu deinem Reich gehört, erhabener Pharao, und darum diplomatische Verwicklungen die Folge sein könnten. Und drittens, aus dem Gedanken heraus, dass unter so schwierigen Umständen erst recht nicht gelingen wird, was unter viel besseren Bedingungen schon nicht geglückt ist, was auch immer die Gründe dafür gewesen sein mögen. Ich habe die Anordnung gegeben, die Toten, die wir bergen konnten, zu bestatten und die Angehörigen davon in Kenntnis zu setzen. Auch habe ich angeordnet, die Reste der Streitwagen in unsere Werkstätten zu bringen, um zu reparieren, was zu reparieren ist, oder zumindest die Teile, die sich dafür eignen, beim Bau neuer Wagen zu verwenden. Mit all dem hoffe ich, in deinem Sinn gehandelt zu haben, großer Pharao. Wohl wissend, dass du, Erhabener, einen Bericht und keinen Kommentar von mir fordertest, erlaube ich mir doch, meine bescheidenen Gedanken zu diesem schrecklichen Vorfall anzufügen. Da es sich hier offenbar um ein Eingreifen höherer Mächte handelt, stellt sich die Frage, welche Mächte das sind. Da die Ereignisse alle, ich beziehe hier auch die Plagen der letzten Zeit mit ein, zum Nachteil unseres ägyptischen Volkes, deiner Untertanen, geschehen sind und zum Vorteil der Hebräer, ist der Gedanke nicht von der Hand zu weisen, dass der Gott dieser Leute eine wirkliche und zudem mächtige Kraft ist, der unsere Götter, zumindest in diesem Fall, nicht gewachsen waren. Untertänigst und stets zu treuem Dienst bereit, Potipheras, königlicher Rat. Ein kurzes Abendgebet. Wir danken dir, lieber Herr, dass du den Sieg von Golgatha errungen hast, aber du hast auch viele andere Siege errungen im Lauf deiner Geschichte mit uns Menschen. Du bist der, dem alles zur Verfügung steht, der alles beherrscht. Daran wollen wir uns festhalten, das wollen wir glauben, dir vertrauen, dass du auch uns in deiner Hand hast und dass du auch die Probleme kennst, mit denen wir zu tun haben und dich darüber als Sieger erweist. Wir danken dir für diesen Tag mit dem schönen Wetter, mit den guten Begegnungen und allem, was du uns geschenkt hast, und befehlen uns für diese Nacht in deine Hände. Amen.